Hallo und herzlich willkommen zum 134. Pencast. Wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den gehypten Neo-Western Hell or High Water, den südkoreanischen Festival-Hit The Handmaiden sowie Tom Hardys düstere Rache-Serie Taboo, die diese Woche auf den Sendern BBC und FX angelaufen ist. Außerdem sprechen wir noch fix über die Golden Globes, die diese Woche verliehen wurden. Wir bereden Hörerpost, bequatschen Patreon, spielen eine Partie Malefiz, bereiten einen bunten Salat mit Ziegenkäse und Thymian Honig-Vinaigrette zu, wählen von euren vielzähligen Einsendungen das Volleyball-Highlight 2016 und rufen Christian in Thailand an. Ja, das alles natürlich wie immer mit Geld-Zurück-Garantie in 60 Minuten oder weniger, gemäß unserem Firmenmotto Pencast, für den kleinen Hunger zwischendurch. Mein Name ist Malte Springer und diese Woche rede ich mit Horst Lukas Diesel.
Hi.
Und Max Ole von Raison.
Ja gut, Leute, los jetzt. Das ist ein knasches Programm, was wir haben. Ja, hallo und los.
Wir haben
jetzt,
ein komm. Richtig volles Programm. Ich hoffe, das Malefiz-Spiel muss dann am Ende nicht gestrichen werden. Aber am Anfang kurzes Update. Es ist immer noch 2017. Christian ist immer noch in Thailand. Ja, habt ihr noch was?
Noch Christian was Besonderes? Ich hab hier vielleicht jetzt, ist vielleicht ganz witzig, ich dachte, es wäre schon Pencast 135.
Übrigens, das ist 2017, Leute.
Ja, gut, lassen wir das. Ich merke schon, bei euch ist genauso wenig passiert wie bei mir. Dann kommen wir direkt zur Hörerpost. Wir steigen ein. Max aka Harris Pilton hat geschrieben.
Dr. Peng, Kundenservice, Betreuungsstelle, wie kann ich Ihnen helfen?
Ja, schönen guten Tag, ich wollte nur mal sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde, sorry.
Okay, alles klar, dann danke auf jeden Fall fürs Feedback, gell?
Ja, tschüss.
Was für ein Vollidiot, wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
Hallo, Pencast. Also zu Nocturnal Animals. Der Film sieht gut aus, ist spannend und regt zum Nachdenken an. Warum also Kritik üben? Es gab doch einige Momente, wo ich als Zuschauer einfach raus war. Die Szene, wie sie einsam durchs Treppenhaus der Agentur läuft, verschwindet und eine Etage weiter oben wieder auftaucht. Eine Szene, die ich in einem Tatort Buxtehude erwartet hätte. Oder dieser dämliche Vogel. What the fuck? Fragezeichen. Das kann man dem Film verzeihen. Eine pointierte Spitze in diese Richtung kann man trotzdem machen, wenn einem sonst 19 Minuten gar nichts Negatives einfällt. Zwinker-Smiley. Die Stärke des Films liegt in seiner Oberflächlichkeit. Das funktioniert auch ganz gut, weil die Oberflächlichkeit als Stilmittel betrachtet werden kann, die diese High Society charakterisiert. Davon redet ihr ja auch immer wieder. Die Dialoge, die ihr gelobt habt, fand ich stellenweise nervig. Gerade in den Szenen mit ihrer Mutter. Und zumindest mir kommt es so vor, als steht das dann auch wieder für diesen Film. Immer wenn der Film versucht, in die Tiefe zu gehen, scheitert er gewissermaßen. Der Film wird an diesen Stellen unrund. Das steht jetzt meiner Meinung nach nicht für einen guten Film. Für mich aber schon ein wichtiger Punkt. Es hat mich gewundert, dass ihr dem Film das so durchgehen lasst. Ich kann das gerade nicht besser belegen, weil ich schon etwas Herzliches gesehen habe. Vielleicht fallen euch noch Szenen ein, die dazu taugen. Oder seid ihr da wirklich ganz anderer Meinung? Beste Grüße, Max. Ja, Max, erstmal danke für die Mail. Und ich verstehe deine Kritik. Und es stimmt, dass wir persönlich jetzt nicht allzu viel Negatives an dem Film auszusetzen hatten. Aber hatte ich auch persönlich einfach nicht. Und gerade die Szenen mit der Mutter, die du jetzt explizit ansprichst, die kamen bei mir gut rüber. Die waren zwar auch nicht besonders tiefgründig, aber ich fand sie authentisch, aus dem Charakter von Amy Adams begründet. Und ich habe mich da auch ein bisschen wiedergefunden. Insofern, weiß ich nicht, wenn der Film versucht, in die Tiefe zu gehen, scheitert er. Ich finde, er versucht es gar nicht so unbedingt und scheitert deswegen auch gar nicht. Wie seht ihr beide das?
Ich finde, das ist so ein bisschen. Die Punkte, die er anspricht, die halte ich auch für valide, aber es ist so ein bisschen dadurch, dass das Gesamtkonzept stimmt, dann drückt man vielleicht auch mal ganz gerne ein Auge zu bei solchen Szenen. Mhm. So, und ja, klar, so diese eine weiche Blende, wo sie da die Treppe hochgeht und dann, ja, kann man sich auch schenken. Hätte auch, ich weiß nicht, ob die das beim Tatort hinkriegen, eine weiche Blende, kann man kritisieren, aber ich finde, wenn das Gesamtkonzept stimmt, dann drückt man da ein Auge zu. In einem anderen Film, wenn der Film insgesamt beschissener gewesen wäre, dann hätten wir da garantiert auch drüber abgehatet. So.
Ja, das glaube ich auch. Das ist so ein bisschen natürlich auch eine individuelle Nummer, inwieweit du dann manchmal den Tiefgang möchtest oder inwieweit. Für mich wäre es, glaube ich, konkret, wenn wir jetzt beim Dialog von Amy Adams mit ihrer Mutter bleiben, glaube ich, wäre mehr Ausformulierung zu viel für mich gewesen. Denn ein bisschen möchte ich dann schon im Kopf auch noch selber machen. Und für mich hat das gut funktioniert, deswegen kam da auch keine Kritik und ich bin da auch bei Horst, wie es eben so ist, wenn das Gesamtwerk stimmt, dann ja, dann baut man sich im Rest den Kopf vielleicht auch mal einfach so Lego-mäßig zu Ende, ja, und dann lässt es funktionieren. Ja, aber ja, gut, also berechtigte Punkte, also natürlich gibt's auch hier und da Stellen sicherlich, wo man hätte auch nochmal ein bisschen am Stuhl sägen können, aber...
Und ich sag mal so, es ist auch mal angenehm, eine E-Mail zu kriegen, dass wir irgendwas zu gut besprochen haben,
ja, weil die Standard-E-Mail ist ja auch richtig.
Ihr habt ja gesagt, so alles nicht ist unbedingt gemeint. Ja. Ach so, meinst du das zu gut? Ja, na klar. Ja. Stimmt, das kam echt selten vor, dass ihr mal gesagt habt, ihr wart zu positiv, aber ich gebe euch da recht, dass das schon irgendwie auch in der Natur der Sache liegt. Wenn man was kacke findet, dann krittelt man rum und wenn man was gut findet, dann ja, dann blendet man vielleicht die negativen Sachen auch eher aus. Aber trotzdem, gut, danke, dass du nochmal geschrieben hast, Max, und auch ihr dürft uns gerne immer schreiben an podcast@drpeng.de und wir lesen das auch gerne vor in unserem ganz eigenen Podcast. So, kurzes Patreon-Update. Walter ist dieser Woche in der 1-Dollar-Kategorie dabei. Dazu möchte ich dann kurz unsere Patreon-Seite zitieren. Du bist genauso pleite wie wir oder unser Podcast ist dir nur 25 Cent pro Folge wert. Na und, wir sagen trotzdem danke und genau das möchte ich tun. Also, ja, danke Walter, oder? Würdet ihr auch so sehen? Selbst, ja, 25 Cent pro Folge. Es soll uns genügen.
Denn mein Gott, Walter. Keine
Kohle.
Ja. Das ist eine leere Dose weniger, die man sammeln muss.
Pro so kann man es aussehen.
Ja,
ja, wenn auch ihr geil, 25 herrlich. Cent pro Folge übrig habt oder sogar mehr, dann besucht doch mal patreon.com/derpencast. Guckt euch am besten noch unser lustiges Video an und gebt uns die Matten. So, und dann sprechen wir kurz über die Golden Globes. Die sind ja jetzt diese Woche verliehen worden. Ich mache kurz das Fenster auf. Wo habe ich es? Hier unten rechts. Ich habe ja 6 Bildschirme, da dauert es manchmal, bis man dann den richtigen gefunden hat.
Ja, das kenne ich, ja.
Ja, so, sie wurden verliehen, die Golden Globes gelten ja recht wegweisend so in Bezug auf die Oscars und das Lustige ist aber, dass die meisten Filme, die hier nicht nur gewonnen, sondern auch gewonnen haben, sondern auch nominiert wurden, einfach bei uns jetzt in den nächsten Wochen erst rauskommen. Deswegen werden wir die halt erst in den kommenden Wochen besprechen. Nichtsdestotrotz kann man ja mal kurz drüber gucken. Rausstechen tut auf jeden Fall erstmal La La Land, das Musical mit Ryan, wie auch immer er heißt.
Gosling.
Genau, der wurde nämlich in 7 Kategorien nominiert und hat auch direkt alle abgesahnt. Also bester Film, beste Regie und bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und noch ein paar andere. Hat also 7 von 7 Kategorien abgeräumt. Wir hoffentlich besprechen wir den nächste Woche, wenn wir ihn in den Zeitplan kriegen. Denn der Januar ist echt voll. Aber kriegen wir wahrscheinlich hin. Müssen wir ja auf lange Sicht gesehen. Sollten wir den Film schon besprochen haben. Aber ja, räumt 7 mal ab und dahinter kommt dann Moonlight. Der hat zwar nur einen Award gewonnen, wurde aber auch 6 mal nominiert, hat damit die 2meisten Nominierungen. Auch ein sehr interessanter Film, der bei uns aber auch erst im Februar oder sogar März, glaube ich, rauskommt, was echt echt komisch ist. Aber auch den werden wir natürlich noch besprechen. Manchester by the Sea hat noch gewonnen.
Da habe ich richtig Bock drauf.
Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Auf ihr auch, ne? Also
ja.
Ich
ja, auf jeden.
Denke, das wird eine richtig geile Nummer.
Casey Affleck ist ja auch ist ein halt Hammer-Typ. Einfach Homie for life. Ja. Sag ich immer.
Das hat man ja ständig. Ja.
Nocturnal Animals war dabei mit 3 Nominierungen. Hacksaw Ridge ebenfalls, der neue Kriegsfilm von Mel Gibson, den wir auch noch besprechen werden, habe ich auch ziemlich Bock drauf, weil der sehr gut sein soll. Und dann wurden auch noch Serien natürlich auch noch Preise vergeben und da hat zum Beispiel gewonnen bester Hauptdarsteller Billy Bob Thornton für Goliath. Max, du hast es ja gesehen. Würdest du sagen, berechtigt? Billy Bob Thornton hat da einen Preis verdient.
Warte mal, was kam denn letztes Jahr für Serien raus?
Er hat gewonnen gegen Mr. Robot, Better Call Saul, The Americans und Ray Donovan. Gut, nehme ich an, hast du nichts von gesehen, aber allein nur die Performance von Billy Bob, war die okay?
Also die Performance war auf jeden Fall okay. Also und auch das Beste an der Serie. Also insofern, klar, Billy Bob, auf jeden Fall. Klar, geil.
Ja, super.
Warum denn nicht?
Ja, sicher. Warum denn, warum nicht? Ja. Ansonsten, beste Serie hat gewonnen The Crown. Das ist dieses neue Netflix.
Soll ja gut sein, ne?
Drama soll sehr gut sein. Müssen wir vielleicht irgendwann mal einschieben, wenn es jetzt nicht mehr super aktuell ist.
Das ist echt so eine Sache. Ja, sollten wir vielleicht mal besprechen. Aber wenn ich habe da so keinen Bock drauf. Also ohne auch nur einen Schnipsel davon gesehen zu haben, jemals.
Keine Ahnung. Das ist halt bei Serien immer so das Ding, da müsste es eigentlich schon was Besonderes sein. Ist die Serie vielleicht, aber klar, man muss auch nicht jede besprochen haben. Ansonsten, The Night Manager hatten wir mal im Cast.
Jo.
Und die Serie hat abgesahnt einfach bei den ganzen Schauspielern. Also Tom Hiddleston als bester Hauptdarsteller, dann Hugh Laurie als bester Nebendarsteller und Olivia Colman als beste Nebendarstellerin. Also 3 Schauspielpreise für
krass.
The Night Manager. Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck, dass das so der Überflieger ist. Ich habe ja damals die ersten 3 Folgen, glaube ich, gesehen und war dann auch nicht mehr so ganz drin. Ja, hast du da noch was zu sagen zu Max? Ich glaube, Hotte, du hast es ja nie gesehen.
Ich wollte es mal weitergucken. Aber habe ich nicht.
Das ist auch schon eine Auszeichnung.
Also was soll ich dazu sagen? Ich finde, dass Tom Hiddleston, in der, so wie ich das bewerten kann, einen ganz guten, den ganzen Charakter ganz gut aufgebaut hat und gut, das gut gemacht hat, diesen Mix aus irgendwie halt, du bist, also das, was er halt sein soll, Night Manager plus fuck, ich bin jetzt irgendwie auf einmal Geheimagent, so ungefähr.
Ja.
Das hat schon funktioniert. Wahrscheinlich hat er jetzt einfach einen guten Job gemacht. Insofern, was soll ich meckern? Ich bin gut
drauf. Das stimmt natürlich. Ja, ansonsten vielleicht noch interessant, The Night Of wurde auch nominiert dreimal, ist aber jeweils leer ausgegangen. Also sowohl Riz Ahmed als auch, wie heißt der andere Kollege nochmal? Helft mir weiter. John Turturro natürlich, ja. Haben beide nicht gewonnen, haben eben gegen Tom Hiddleston verloren. Schade eigentlich, ich hatte gedacht, dass die Serie mehr einschickt. War nicht mal nominiert auch für beste Serie, The Night Of, finde ich so komisch.
Aber ja, gut, aber
man merkt schon, wir haben nicht allzu viel zu sagen, auf jeden Fall zu den Golden Globes. Hotte, aber du wolltest noch.
Naja, es sind halt auch nur die Golden Globes, ne? Es sind nicht die Oscars. Manch einer sagt wegweisend, ich sage Golden Globuli, bringt gar nichts.
Letztes Jahr Sylvester Stallone Golden Globe gewonnen für den besten Film oder bestes Drehbuch oder bester Hauptdarsteller? Ich glaube ja, ne?
Sein,
ne? Also insofern, wie falsch können die Golden Globes liegen? Also, naja, egal.
Ich weiß noch, dass es letztes Jahr besser gepasst hat, dass wir halt dann tatsächlich Meinungen abgeben konnten, weil wir die Sachen schon gesehen haben. Dieses Jahr ist es zeitig dann gesehen halt so, dass wir, ja, die Sachen, die hier abgeräumt haben, werden in den nächsten Wochen hier auch im Pancast noch besprochen werden. Insofern erstmal nur ein kleines Infosegment. Mehr gibt es nicht her. Ich würde sagen, wir kommen direkt mal zum ersten Film. Und das ist Hell or High Water.
Menü? Hallo?
Ja, guten Tag. Einmal Hölle, bitte.
Hölle? Ja, na klar, gerne. Oh, was haben wir ja schon, ne?
Ja,
bitte, hier, da haben Sie einmal Hölle. Dank. Oder doch Hochwasser?
Ja, verstehe, ja.
Naja.
Wegen des Films, ne?
Ach so, was jetzt 7. Geben Sie 7.
Ja.
Vielleicht haben Sie noch einen 8er, dann kann ich Ihnen einen rausgeben.
Ja.
Das ist für mich gut, das spare ich dann. Hey, Münzgeld.
Sie haben eine verdammt komische Stimme.
Wie bitte?
Ja, Hell or High Water ist ein Neo-Western von David Mackenzie, der am 19. August in Amerika in den Kinos war. Und insofern ist es natürlich auch entsprechend nur richtig, dass er ungefähr ein halbes Jahr später zum 12. Januar jetzt auch in Deutschland zu begutachten ist.
Guten Morgen, Opa.
Immer pünktlich. Mhm. Ben Foster und Chris Pine spielen, trotz ihrer eigentlich unterschiedlichen Nachnamen, zwei Brüder. Tanner und Toby Howard. Die sind in Texas ansässig. Tanner wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen, doch will er scheinbar der Kriminalität noch nicht ganz den Rücken kehren und beginnt quasi sofort mit seinem Bruder Toby Filialen der Texas Midlands Bank auszurauben. Das einzige, was sie nach dem Tod ihrer Mutter noch haben, eine alte verlodderte Farm, zwangsversteigern wollen. Das machen die, indem sie da früh morgens in die Filialen gehen, in so kleinen texanischen Städten, wenn da noch keiner ist, so richtig, außer dann die Angestellten. Und dann klauen sie nur die kleinen Scheine aus den, ja, sagen wir mal, Wechselgeldschubladen oder so. Das auf jeden Fall nicht so richtig zurückzuverfolgen ist. Und rauben dann immer so mehrere Banken am Tag eigentlich aus. Soweit so gut, aber schon bald werden dann die Texas Rangers kontaktiert und in dem Fall nimmt sich kein anderer als Marcus Hamilton an, der wird gespielt von Jeff Bridges, steht kurz vorm Ruhestand und hat nochmal so richtig Bock auf das gute alte Räuber- und Gendarm-Spiel. Ihm zur Seite steht der Halb-Comanche Alberto Parker. Aber die Nachforschungen stellen sich so ein bisschen als schwierig heraus, hauptsächlich weil die meisten der normalen Bewohner, die eventuell was gesehen haben, das eigentlich gar nicht so schlimm finden, dass sich Leute das Geld von der Bank zurückholen und sich dementsprechend da sehr unkooperativ zeigen. Ich würde mal sagen, so für uns ist da ja eigentlich alles dabei. Ne? Geile Schauspieler, die irgendwelche abgefuckten Charaktere spielen. Eine Neo-Western-Welt, die dreckig ist, in der alles auf Neudeutsch to shit geht. Ein geiler Soundtrack, schicke Bilder, noch ein bisschen Geballer ab und zu. Dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, was soll man dazu trinken? Eher ein helles oder ein heißes Wasser? Ne?
Ja, alle Sachen, die du gerade genannt hast, sind da drin und dazu auch noch ein relativ kompetenter Subtext. Und das macht es für mich dann erst zu einem richtig guten Film. Denn einerseits hast du hier einen recht simplen eigentlich und auch unprätentiösen Genrefilm, also ein Crime-Dingsbums, Western-Thriller, was auch immer. Der hat aber schon noch einiges zu sagen, so zwischen den Zeilen. Und man sieht auch, was der für einen Nerv getroffen hat, dieser Film. Also wenn man bedenkt, dass er von den Kritikern hochgehandelt wird, von den Zuschauern und sogar halt bei den Oscars jetzt noch ins Gespräch kommt, obwohl das ja einfach so eine, ja, halt so ein Indie-Streifen ist, ohne irgendwie Budget oder die ganz großen Namen, finde ich schon ganz schön krass. Und wenn man, ja, man guckt sich irgendwie auch die Story an, zwei Brüder rauben Banken aus, um halt irgendwie ihr Grundstück zu behalten, ist dann doch jetzt mehr Klischee als irgendwie große Innovation oder so. Aber zum Glück geht es halt darum nicht oder gar nicht so richtig. Das ist zwar der Aufhänger, das ist der rote Faden, aber das Interessante an dem Film ist halt, du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Lotte, wie sich halt die Charaktere in dem Film dann jeweils zu diesen Verbrechen positionieren. Und da entsteht für mich dann eben diese ziemlich geniale Aussage und diese Kraft auch dieses Films, oder?
Ja, ich finde den Film ziemlich unaufgeregt, weil der Film ist nicht der große Geniestreich, aber er ist halt ein moderner Western und liefert mir alle Charaktere, die ich zum Beispiel einmal, die ich in so einem Film sehen will. Er liefert mir die Szenerien, die ich in so einem Film sehen will, was er zum Beispiel besser schafft als, wir erinnern uns an die glorreichen Sieben, das Reboot. Der das ja sein wollte, tatsächlich auch in dem Setting von, was weiß ich, 1900 und das für mich überhaupt nicht geschafft hat, diesen Geist zu atmen, was einfach diesen Film, Hello High Water, einfach gelingt tatsächlich und das im quasi jetzt. Schön ist dabei auch so ein bisschen der Subtext, schön ist für mich, was ich auch immer gerne mag, diese Frage sozusagen, wo ist der Unterschied zwischen dem Kriminellen und dem, der den Kriminellen jagt sozusagen. Das haben wir auch bei True Detective gehabt, das haben wir bei Training Day und das ist so eine Fragestellung, die mir immer ganz, ganz gut gefällt sozusagen. So machst du einen Schritt über die andere Seite, dann bist du halt der Kriminelle, aber im Prinzip, naja, irgendwie, naja, und das gefällt mir gut. Dazu konkret die Darsteller, ich meine, ich bin Fan von Ben Foster seit hier auf Deutsch dieser Todeszug nach Yuma, Englisch Free Ten to Yuma mit Christian Bale und Russell Crowe war auch ein Western, aber tatsächlich auch im klassischen Western-Setting. Da hat er auch so einen Psychopathen gespielt und er macht das einfach gut, diese fragilen Psychopathen zu spielen. Diese Loose Cannons, das macht, dafür ist der Junge einfach geboren, das ist herrlich, dem zuzugucken, das macht einfach Spaß, so, das ist einfach herrlich, so, da hängst du wirklich an seinen Lippen und dazu Chris Pine, auch, ich muss jetzt mal einzeln so durchgehen, das machen wir sonst, glaube ich, nicht so extrem, aber jetzt mache ich das mal.
Bitte, mach
Chris Pine, ich bin auch begeistert, ehrlich gesagt, weil sonst, ich kenne den halt eigentlich nur von Star Trek und aus einer kleinen Nebenrolle damals von, wie heißt dieser verdammte Film, Smoking Aces, da hat er eine ganz kleine Rolle in dieser Nazi-Gang und ist der Einzige, der am Ende überlebt, so, und da, interessanterweise habe ich mir die Szene mehrmals angeguckt und dachte mir, okay, was für ein geiler Typ. Danach habe ich nur noch in Star Trek gesehen. Und da ist er ja, ist mir das relativ Banane. Das ist so poliertes Blockbuster-Kino, da gibt es nicht viele Nuancen. Aber hier hat er mir auch sehr gut gefallen. Und Jeff Bridges nuschelt sich halt was in den Bart. Das kann er, das wissen wir alle. Also ich finde ganz toll. Also alle Charaktere, die wirklich Sendezeit bekommen, machen das gut. Ich kenne den Namen von dem Kollegen von Jeff Bridges nicht, sonst würde ich ihn auch nennen.
Ja, da habt ihr schon eigentlich genau fast alles angesprochen. Es stimmt, dieser Film, also für mich hat dieser Film eigentlich fast nur über die Schauspielleistung funktioniert. Und da aber schon über weite Strecken auch einfach brilliert, weil sich einfach nur Ben Foster und Chris Pine zusammen anzugucken, das hat richtig funktioniert. Die haben richtig schön Chemie und es wird ihnen auch die Zeit gelassen dafür. Ja. So. Und man kann sich das schön angucken. Und ja, die Story ist vielleicht irgendwo ein bisschen langweilig und abgegriffen, aber eigentlich gar nicht so abgenutzt dann doch. Also es ist nicht so, dass man sich denkt, um Gottes Willen, das schon wieder. Yeah. So. Und ich meine, klar, du hast hier das Bankraub-Setting, aber es ist mal nicht irgendwie so Ocean's 11, wir klauen 30 Milliarden, sondern halt wir gehen da einmal rein und holen $3,000 da raus.
Ja, ganz genau, so.
Und so, ja, und Jeff Bridges liebe ich sowieso, so, das ist alles gut und der hat auch nochmal richtig Spaß gehabt, so, der Schauspieler, glaube ich, da drin, das hat, und so, und ja, so ist er einfach irgendwie so schön in seiner Art, so, und das funktioniert.
Aber das ist ja auch, das ist ja auch genau dieses Unaufgeregte, dass sie halt, der Film betreibt halt überhaupt keine Effekthascherei, da wird halt eine Bank ausgeraubt, aber das ist halt dann einfach zwei Leute in Hoodies gehen da rein und halt der eine stirbt fast vor Nervosität quasi und das ist halt auch richtig schlimm, also wir das so mitzuerleben und ja klar, die rauben halt nicht 30 Millionen, sondern halt genauso viel, wie sie brauchen und das unterscheidet ihn dann nämlich auch eben von diesem klassischen Bankraub-Setting, eben dass sie es aus einer bestimmten Agenda rausmachen und halt nicht unbedingt, weil sie die geilen Guns Anslinger sind oder so. Für mich aber noch eine große, also eigentlich die größte Stärke neben den Schauspielern, also die sind ja wirklich grandios, also in Jeff Bridges Akzent kann man sich ja auch reinlegen, wie in so eine dicke texanische Bratensoße oder so, das ist einfach nur herrlich. Nein, aber für mich die ganz große Stärke ist, wie sich halt aus diesen ganz vielen kleinen, so vermeintlich unwichtigen Szenen zwischendurch halt auch ein unglaublich starkes Gesamtbild dann ergibt, eben von dem Setting, von diesem ländlichen Amerika halt, von diesem, ja nicht unbedingt von diesem Lebensstil, sondern von diesem Lebensumstand. Die Leute suchen sich das ja nicht aus. Es geht halt, ja, um die Abgehängten, um jetzt mal dieses überbenutzte Wort jetzt nochmal anzubringen. Man muss ja nicht das ganz große Politik irgendwie Trump-Fass hier aufmachen, finde ich, aber es geht eben um diese Leute. Es geht um die Leute, an denen jeglicher Fortschritt absolut vorbeizieht, so, weißt du? Ja. Die halt in diesen Gegenden leben, die halt wortwörtlich aussterben. Und das wird halt so cool hier dargestellt, in so ganz vielen kleinen Szenen. Es gibt so eine Szene wie Jeff Bridges, muss einfach mit seinem Auto anhalten, weil vor ihm halt ein Viehzüchter seine Kühe über die Straße treibt. Und der Typ sagt halt so, warum zur Hölle muss ich eigentlich wie ein Cowboy hier mein scheiß Vieh übers Land treiben? So, in welcher fucking Zeit lebe ich denn? Oder so, Jeff Bridges geht mit seinem Polizistenpartner halt in so ein kleines schäbiges Restaurant, da kommt halt so eine 100-jährige Bedienung an und sagt, es gibt nur Steak. Sie dürfen sich auch nichts anderes bestellen als Steak, weil niemand hat dir was anderes bestellt als Steak und es gibt auch nur Steak. Keine Diskussion. Und das sind halt genau diese kleinen Sachen immer zwischendurch, die halt so sich so geil verweben eben zu diesem Gesamtbild und da natürlich unterstützt von dieser Hauptstory, von diesem roten Faden und mit diesen absolut genialen Schauspielern und auch den Setpieces. Also es gibt ja so ein paar Szenen, die dann immer dem Film wieder Struktur geben, irgendwie auch genau diese Western-Struktur. Das war ja, wenn ihr euch noch an Slow West mit Michael Fassbender erinnert, den wir mal besprochen haben, da war das auch nicht anders. Da gibt's halt eine Eskalation und am Ende gibt's nochmal den fetten Shootout. Ja, klaro. Aber es wurde eben auch konsequent darauf hingearbeitet. Der wirkt nicht nur so reingeworfen, sondern der Film hat sich dann sein Ende auch irgendwo verdient, sage ich mal. Und das sage ich jetzt so explizit, weil ich dabei The Handmaiden auch nochmal drauf zu sprechen komme.
Naja, und schön finde ich aber eben auch, wie der Shootout dann auch sein Ende findet, ohne was zu spoilern. Denn es geht ja so ein bisschen, wenn es darum, also wie halt menschliche Charaktere oder Psychogramme, möchte ich fast sagen, hier besprochen werden, ist es ja so ein bisschen auch in der Manier so von Martin Scorsese. Manche Menschen sind eben so. Und das Schöne ist, das ist ja so ein kleines Politikum, was hier der Film versucht auch aufzumachen. Und der eine ist halt der kleine Mann, der sich halt einfach nimmt, was er will. Und das hast du ja auf anderer Seite in der Anzugfraktion natürlich auch sozusagen. Die Leute machen halt quasi auch nur das, was sie eh vorhaben, was in den Kram passt. Nur stehen sie halt auf der vermeintlich richtigen Seite des Gesetzes. Und das ist auch ein schönes Thema, ist ein klassisches Western-Thema und passt eben aber auch wieder gut, also das ist halt die eine Geschichte und das passt eben auch gut wieder zu diesem überhaupt, ja genau, was ich schon angesprochen habe, wer ist gut, wer ist böse und was Tolles gibt es ja auch schon bei, wie heißt's, na, spiel mir das Lied vom Tod, so, du hast halt erstmal alles der freie Westen, so wie, ne, man erobert sich das Land Amerika, jeder hat so ein bisschen Land oder manche oder viele oder keiner haben eine kleine Ranch, aber irgendwann kamen halt die Corporations und nehmen die halt, kommen halt vorbei und wollen halt, eine Zugstrecke bauen oder ein Ölloch bohren. Das hast du ja hier auch drin und das Interessante ist ja einfach, dass es auch immer noch Thema zu sein scheint. Das ist halt so geil so. Und entweder bist du halt eine arme Sau oder du stellst halt einen Bohrturm hin, beziehungsweise lässt dir halt dein Land für ein lächerliches Geld abkaufen oder dich halt so weit erpressen, bis du halt, weiß ich nicht, halt alles verlierst oder möglicherweise eben kriminell wirst, Fragezeichen. Ach, mir gefallen diese Bilder einfach so gut. Vor allem, wenn man so ein bisschen so ein kleiner, weiß ich nicht, nicht Politik, aber halt so ein, keine Ahnung, Corporate-Hasser ist wie ich, dann kann man sich das auch einfach gut angucken.
Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, wie lustig der Film teilweise auch ist. Auf jeden Fall. Also ich habe schon zwischendurch gut gelacht. Also zum Beispiel die schrullige Tante da in diesem Laden, die du angesprochen hast. Und das ist halt einfach super witzig. Irgendwie, some asshole ordered trout in 79. We don't have no goddamn trout. So. War in Ordnung. Ich komme vielleicht mal zur Bewertung. Ich fand den auch super, aber sehr durch meine Brille, weil das so ein Film ist, den vor allen Dingen wir drei auch einfach geil finden. So, das ist halt so Neo-Western finden wir super, so ein abgefucktes Setting finden wir super und einfach gut besetzt. Fertig. Das reicht eigentlich dann schon. Insofern gibt's von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die halt auch so Filme, was weiß ich, wenn ihr The Rover gefeiert habt, dann guckt euch Hello High Water an. So, nach dem Motto. Wenn Neo-Western an sich nichts für euch ist, dann braucht ihr den Film jetzt auch nicht gucken. Also der ist jetzt nicht über sein Genre hinweg großartig, würde ich sagen. Aber in dem Genre macht er sich verdammt gut und ich gebe 7,5 von 10.
Man darf nicht den Fehler machen, glaube ich, sich von dem Kinoplakat blenden lassen. Und das erste Bild, was ich von dem Film gesehen habe, war halt irgendwie, Ben Foster hat ein Sturmgewehr in der Hand und Chris Pine rennt mit einer Knarre nebenher. Und da dachte ich, okay, ja, das wird halt so ein Wegwerf-Actioner. 5,6 Punkte auf IMDb, wird so Direct-to-DVD-mäßig. Und hab dann aber gestaunt, ja, nee, der hat halt irgendwie 8, weiß nicht, Punkte oder 7,6 gehabt. Und das ist, es ist natürlich Neo-Western und Horst, ich gebe dir schon ein bisschen recht, das ist schon was für Fans. Aber ich glaube nicht nur, weil der Film eben auch durchaus, also ich finde, der ist schon mehr ruhig, als dass er Action liefert. Also das ist eigentlich schon insgesamt, es ist nicht der Action-Kracher, es ist nicht der Knaller. Pointierte
Action halt.
Ja. Es ist so pointierte Action, ganz genau. Und ich finde, da ist schon ein bisschen mehr drin, wenn man, also da gibt's auch schon Zwischentöne, die man manchmal ein bisschen rausfiltern muss. Das ist natürlich nicht, es ist nicht die große Tiefe, es ist nicht Arthouse, aber es ist einfach gutes Kino, denke ich. Und ich glaube, jeder, der Filme mag, darf hier gerne mal einfach seine Lebenszeit für aufwenden. Und ja, uns auch gerne schreiben, wenn er meint, wir haben mal wieder Mist erzählt. Also von mir gibt es dafür auf jeden Fall 7,5 Punkte. Ich finde, das ist einfach gutes Kino. Und klar, mir gefällt der Aufhänger schon gut. Aber dann eben auch gut umgesetzt. So, einfach nur Aufhänger reicht auch nicht. Jo.
Ich sehe das eigentlich noch ein bisschen positiver als ihr. Ich finde schon, dass der Film es schafft, so sein relativ abgegriffenes Crime-Genre schon ein bisschen zu transzendieren auch am Ende. Und man merkt ja auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass der Nerv getroffen zu haben scheint. Und ich denke, das auch zu Recht. Er hatte vielleicht ein bisschen Glück mit seinem Zeitpunkt, das halt dann eben, jetzt sage ich doch nochmal Trump, aber das jetzt hier zu dieser Zeit, das dann nochmal so aktuell geworden ist. Aber ich finde, im Endeffekt stimmt hier fast alles eigentlich. Also was das Einzige, was für mich negativ ein bisschen rausgestochen hat, war dieser beiläufige Rassismus zwischen Jeff Bridges und seinem Indianer-Partner. Klar sehe ich, dass das in dem Charakter irgendwie authentisch ist und dass es eine gewisse Relevanz auch hat. Mir war das ein bisschen zu stumpf geschrieben oder zu stumpf rübergebracht. Aber ansonsten muss ich echt sagen, Schauspieler top, Soundtrack top, Bilder, Geschichte, Subtext, eigentlich alles da, alles top. 9 von 10 von mir.
Ja, mit diesem.
Oh, warte, ich, bitte.
Da sprichst du doch was an mit diesen, der Charakter von Jeff Bridges, dessen Partner ist halt halb Indianer. Mhm. Und er macht immer so rassistische Witze, das sprachst du gerade an. Mir kam das auch ein bisschen komisch vor, einfach weil dass der Charakter von Jeff Bridges, wie du es schon gesagt hast, das macht, ist authentisch, aber es war mir im Film ein bisschen zu sehr darauf hin, dass ich dann darüber aber auch lachen soll. Mhm. Also so ein bisschen nur als Comic Relief und das hat irgendwie, finde ich, nicht so ganz funktioniert auf jeden Fall.
Ich habe das nicht so aufgenommen, als dass es jetzt quasi der Gag sein soll. Ich fand es einfach eher interessant, wenn wir quasi die klassischen Western sehen, da rennen halt auch die echten Indianer rum und werden abgeknallt und jetzt sind wir halt im Jetzt und dann sitzt da halt der halb Indianer, was auch immer, das klingt politisch verdammt unkorrekt. Ich weiß, ich finde, das klingt einfach scheiße.
Keine Ahnung.
Sein Kollege, weiß ich nicht, Native amerikanischer Wurzeln, das ist auf jeden Fall auch nicht besser. er ist ein Comanche, hat er selber gesagt. So, fertig. Er ist halt ein fucking Comanche. Und ist einfach schön, dass er da drin sitzt und dass man sich einfach so denkt, stimmt, die gab's ja auch mal. Und stimmt, hier waren mal nicht überall weiße Leute und haben Steaks gefressen und waren primitiv, sondern nein, hier gab's einfach vernünftige Kulturen. Und für mich war das einfach so ein friendly Reminder. So, das,
Ja. Na gut. Alles klar. Wenn ihr zu Hell or High Water noch euren Senf dazugeben wollt, dann werft uns doch einen Brief ins digitale Postfach unter podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist The Handmaiden. The Handmaiden ist ein südkoreanischer Erotik-Thriller
von Park Chan-wook,
der wie gesagt in Festival- und Indie-Kreisen ganz ordentlich eingeschlagen hat.
Unfassbar.
Der Film spielt zu der Zeit der japanischen Herrschaft über Südkorea, sprich Anfang 20. Jahrhundert, und ist in 3 Akte gegliedert. Und obwohl er eben so als Erotik-Thriller gehandelt wird, beginnt der Film eigentlich als recht simpler Gaunerfilm mit eigentlich genau 4 Personen, als da wären Lady Hideko. Sie ist jung, behütet, vermögend, Single. Sie steht allerdings unter der Aufsicht ihres bösen und leicht perversen Onkels, der Hideko quasi dazu heranzieht, ihn irgendwann zu heiraten. Er möchte nämlich ihr Vermögen. Aber das möchte auf der anderen Seite auch der Trickbetrüger, der sich als Count Fujiwara ausgibt, also als Adligen. Um Lady Hideko davon überzeugen, doch lieber ihn zu heiraten, schleust der Trickbetrüger seine Untergebene Suki als Handmaiden, sprich Dienerin, ins Anwesen der Lady. Sie soll die Lady also subtil beeinflussen, sich in den Trickbetrüger zu verlieben. Ja, was kann da schon schief gehen? Die Antwort, so einiges. Denn am Ende von Teil 1 in dem dann eben diese diversen Bemühungen der beiden Gauner eben gezeigt werden, wartet der Film dann mit einigen total verrückten Wendungen auf. Und ja, The Handmaiden schlägt Richtung ein, die selbst der kühnste, brutalste und perverseste Hellseher nicht hätte kommen sehen. Ja, wie hat euch dieser Ritt durch die menschlichen Abgründe der ja dann doch spezifisch asiatischen Kultur gefallen?
Ja gut, Malte, jetzt wo du gesagt hast, es hätte quasi nur ein Perversling voraussehen können, traue ich nicht mehr zu sagen, dass ich das Ende schon lange vorhergesehen habe. Das ist, mir hat's gut gefallen. Es war aber auch Arbeit. Also ich bin da schwer reingekommen, weil Park Chan-wook, glaube ich, kennt man hier vor allem, glaube ich, durch Oldboy. Und das ist ja auch so ein Film, der eigentlich ganz toll ist, aber auch schwere Kost. Und denke ich, denn der Film geht hier, finde ich, tatsächlich erst los, da sind wir bei 60 Minuten dann durch, so glaube ich. Also zumindest war es bei mir so. Womit der Film aber schon die ganze Zeit auftrumpft sind, und das klingt immer langweilig, wenn man das einfach so sagt, aber deswegen bitte ich ja auch unsere Zuhörer, sich dann die Filme vielleicht auch einfach selbst anzuschauen, sind einfach tolle Bilder, weil die sind einfach wahnsinnig toll in Szene gesetzt, wahnsinnige Schnitte, dass es wirklich ist, diesen Film anzugucken, du kannst auch den Ton ausmachen und nichts verstehen, ist, finde ich, fast eine Symphonie, möchte ich fast sagen. Das ist hier ganz großartig gelungen, und das macht es dann auch nicht, also nicht zuletzt macht es zum tollen Kino. Ich finde dann aber, was die Handlung betrifft, das teilweise sehr verworren und langatmig. Daher finde ich, hätte hier und da die Schere früher angesetzt, wirklich dem Film ganz gut getan. Das wird dann manchmal echt ein bisschen, für mich ein bisschen zäh. Denn die Story ist eigentlich nicht so komplex. Durch die Erzählweise bin ich dann aber ein bisschen rausgedriftet mitunter. Und ja, dann bin ich wieder irgendwie zu Besinnung gekommen, und dann haben die da Leute Sex und denke ich mir, ja.
Furchtbar.
Weiß ich nicht. Also kein Jet Li, keine Martial Arts, 1 von 5 Nigiris sind das bei mir. Aber gut, vielleicht hotte er erstmal mit seiner Fachmeinung.
Ja, ich sage auch mal was. Mir sind vor allen Dingen sehr positiv aufgefallen einmal die Farben. Ich habe lange nicht mehr so einen schönen Film gesehen, der einfach so gut mit Farben arbeitet. Da sieht irgendwie.
Redest du gerade über Bob Ross oder den Film, den wir geguckt haben?
Ich rede von Bob Ross und dem Film. Sowohl als auch. Ja, der Film macht keine Fehler, nur glückliche kleine Unfälle. Es sieht einfach echt toll aus, das Ganze. Und der Soundtrack hat mir auch sehr gut gefallen. Und die Story hätte mir gut gefallen, wenn sie mir anders erzählt worden wäre, glaube ich. Mhm. Weil der Film so ein bisschen ja doch den Fehler macht, seine Twists völlig für zu gut zu verkaufen. Irgendwie. Ja. Die Story plätschert so vor sich hin, ist auch interessant, und dann kommt so ein Twist, und dann wird dir aber noch mal eine halbe Stunde gezeigt, was dieser Twist bedeutet. Aber das kannst du dir eigentlich auch selber denken, ohne es noch mal alles zu sehen. Und das wiederholt sich so ein bisschen, und deswegen auch bei einer Länge von 2,5 Stunden kommt dann irgendwann so das Gefühl, ja, aber ich weiß es jetzt schon.
Ja.
So, und das hat das für mich schon so ein bisschen davon weggenommen, auf jeden Fall.
Das ist für mich auch die komischste Entscheidung, die in diesem Film getroffen wurde. Es wird übrigens, ich kann es ja jetzt noch mal kurz sagen, es wird leichte Spoiler geben. Wir werden nicht explizit spoilern, aber wenn ihr den Film auf jeden Fall noch gucken wollt und gar nichts darüber wissen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall jetzt ausmachen. Aber so, Hotte, du sprichst an, es gibt dann irgendwann einen ziemlich krassen, handfesten Twist. Und der dann den ganzen Film eigentlich noch mal in einem neuen oder anderen Licht erscheinen lässt. Aber dann ist es so, dass dir das nochmal Schritt für Schritt erklärt wird, was das genau bedeutet, und zwar in Rückblenden. Das heißt, der Film spult quasi nochmal zurück auf Anfang, zeigt alles nochmal, aber eben aus einem anderen Blickwinkel, und das war mir viel zu ausbuchstabiert. Also da wird man als Zuschauer wirklich wie so ein kleines Kind an die Hand genommen, so durch den Film geführt, damit man genau versteht, dass es eben doch nicht so war, wie man jetzt dachte, dass es war. So, das Ding ist, man versteht das eben auch so. Horte, du hast es gesagt, man kann von mir aus nochmal so die 2, 3 wichtigsten Szenen nochmal in Rückblenden zeigen oder so. Aber den ganzen Film nochmal durchlaufen zu lassen quasi, ist unnötig, und dadurch verliert er einiges an Fahrt. Denn ich hätte es viel interessanter gefunden, der zu wissen, wie es denn jetzt weitergeht. So. Aber bis der Film dann wieder am Ausgangspunkt ankommt, an Punkt 0, der irgendwie am Ende vom ersten Teil erreicht wurde, ist halt dann schon so viel Zeit ins Land gegangen. Ist verrückt. Aber wenn man mal von vorne anfängt, ich bin überhaupt nicht schwer reingekommen in den Film. Ich fand den ersten Teil, also den geradlinigen Teil, grandios, muss ich sagen. Es ist eine klassische Trickbetrüger-Geschichte. Ich bin eh Fan von dem Genre, ich gebe es auch offen zu. Ich fand es aber ganz toll aufbereitet. Auch die Dialoge geschliffen wie sonst was irgendwie. Also super Charaktere. Und für mich auch immer ein großer Pluspunkt. Es ist nicht so bierernst. So. Also es ist auch kein Klamauk, aber es ist halt so mit so zurückhaltendem und angemessenem Humor irgendwie erzählt. Und das ist für mich immer ein Zeichen von einem irgendwie von einem selbstbewussten Regisseur. Fandst du nicht, Max?
Ja, also es gab Humor. Das hätte ich dazu gesagt. Aber ich finde, dass das für mich fast nichtig wird durch die Grundstimmung, die dieser Film hat. Und dies finde ich hoch, ja, naja, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen wie damals, wir haben im Pencast of the Duty Kindererziehung drüber gesprochen. Es ist die Schelle, die jederzeit kommen kann. Also ich habe mich von dem Film schon terrorisiert gefühlt und das war klar, gab es dann, also das heißt nicht, der hat das schon gut gemacht, aber ich würde da kurz ein kleines, mini-kleines Veto einlegen bei Humor heute.
Tatsächlich auch nicht. Also ich würde gerade sagen, in der ersten, in Part 1, hat es mich fast so ein bisschen an Wes Anderson erinnert sogar, weil es so absurder Humor, der aus der Situation heraus entsteht, weil irgendwer dann was völlig Komisches macht oder so. Am Anfang konnte ich auch noch gut lachen, das ist mir dann relativ zügig dann auch wieder vergangen, aber ja.
Ja, nee, also niemals haben, glaube ich, die Worte wilde Wahnsinnsfahrt besser gepasst als halt bei Part 2 und 3 von The Handmaiden. Ja. Ich finde, damit hat er einerseits zwar den Überraschungsfaktor auf seiner Seite, das ist gut, aber das Problem war für mich irgendwie, ich war etwas ratlos, weil halt diese ganzen, ja, Gewalt jetzt gar nicht so viel, aber so diese Sex-Exzesse auch, was die so angeht, die der Film dann auffährt, einfach ohne Ende. Ich weiß nicht, also klügere Leute mögen da vielleicht irgendwie Sachen reinlesen und reindeuten, aber für mich war das dann mehr so wieder, ja, Schockieren des Schocks willen quasi, oder? Oder habt ihr da irgendwie noch den großen, also ja, die große Bedeutung erkannt also in dieser Eskalation?
Für mich hat diese Eskalation mitunter das Fass zum Überlaufen gebracht, denn ich finde halt schon, wir haben darüber gesprochen, dieses permanente, wir gehen nochmal zurück und fangen nochmal bei Null an, wie bei diesem wie bei Shoots and Ladders oder wie dieses Leiterspiel auch immer heißt, fühlte ich mich eh schon manchmal wie durch den Fleischwolf gedreht beim Zuschauen, auch wenn es ein schöner Film ist und es war nicht das Schlimmste durch den Fleischwolf drehen, was ich erlebt habe, aber ich finde, das hat dann teilweise bei mir so ein bisschen für so für Augenrollen gesorgt, sodass ich mir dachte, ja, gut, irgendwie, also, ja, okay, ich würde eigentlich gerne weiterklicken wollen.
Um jetzt, ungefähr, ne? Um nochmal auf die Sexszenen zu sprechen zu kommen. Ja. Es gibt einige und sie sind ziemlich lang, sagen wir es mal vorsichtig. Also, es ist so lange hat niemand Sex, das kann ich euch bestätigen.
Oh ja, auch nicht.
Das waren ja gut und gerne 5 Minuten.
Ja, also stellst dir die Eckfahne und nimm noch auch nicht Zeit von der Uhr.
Nee, also ich sehe da, glaube ich, schon die Intention so ein bisschen, weil es geht ja auch in dem einen Storystrang so ein bisschen darum, dass dieser Onkel halt so ein Perversling ist.
Genau.
Ja. Und dass das halt irgendwie ein bisschen komisch ist, so einen creepy Onkel zu haben, der halt pervers ist wie Sau, so. Aber gleichzeitig, so in der einen Szene geht es darum, und ich denke mir, ja gut, das ist ja, was für ein perverses Schwein, ist ja widerlich. Und in der nächsten Szene gucke ich mir dann aber Lesbensex an für 8 Minuten. Aber auch richtig gib ihm, ne, mit allem drum und dran. Ne, Hackespitze 1, 2, 3. Und dann natürlich sehe ich da schon irgendwie dann die Intention des Regisseurs, so dass man da den Spiegel dann vorgehalten wird, aber trotzdem vielleicht auch nicht so ganz, weil er ist trotzdem der mir das hier einfach präsentiert und ich soll mir das angucken. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist oder wie, fand ich ein bisschen fair am Platz.
Ich habe, ich frage mich, ob er ein Statement machen wollte, denn er zeigt ja schon unterschiedliche Formen der Sexualität, beziehungsweise eigentlich nur zwei. Einmal homosexuelle Liebe und einmal so Sadomasochismus. Und
ja, aber ich glaube, wichtiger, ich weiß, einmal halt im Einvernehmen und einmal zur puren Freude einer der Personen quasi.
Ja, so ein bisschen. Ja, aber gut, aber dann ja aber auch im Einvernehmen, oder? Also das nicht?
Ja, es ist alles so ein bisschen schwammig, ne?
Ja, das ist so ein bisschen schwammig und das ist so ein bisschen für mich das Problem, weil dann habe ich, das ist auch mein Problem, das habe ich dann auch zum Beispiel nicht verstanden, denn manchmal wird ja sowas, oder häufig wird ja sowas benutzt, wie, weiß ich nicht, Sexualität, um vielleicht so das Profil eines Charakters zu schärfen, aber ich finde, dass mir waren ja viele Charaktere gar nicht genau genug definiert, also gerade dieser Großvater oder auch dieser falsche Lord, das waren halt einfach so Spinner für mich irgendwie, also das waren halt so Witzfiguren und die stehen jetzt auch noch auf Sadomasochismus, nicht, weil ich meine, dass Leute, die das gerne mögen, Spinner sind, aber es waren einfach konkret diese Charaktere. Hätten wir sehr expliziten sozusagen Sexszenen nicht gehabt, dann wären es für mich einfach nur Spinner gewesen. Jetzt haben sie aber auch noch diesen Trade. Das habe ich irgendwie, das nicht ganz gepeilt, warum, was er damit wollte, warum er das auch gemacht hat. Also für mich ist auch die Frage, war das wichtig? Wahrscheinlich für den Regisseur schon, aber ich weiß nicht ganz, warum.
Ja. Vielleicht liegt es dann auch eher an diesem sehr abrupten Bruch, was die Atmosphäre angeht. Denn ich fand schon den ersten Teil recht leichtherzig irgendwie oder nicht besonders creepy jetzt oder so. Aber es schlägt ja dann wirklich von 0 auf 100 um und dann auf einmal ist alles irgendwie, huch, eieiei, was gucke ich denn hier gerade? Ja. Und vielleicht kommt da so ein bisschen die Verwirrung her, dass man es einfach gar nicht so erwartet, dass es so schnell so abdriftet. Und da kann man dann vielleicht, ich weiß nicht, inwiefern jetzt man einem verdienten Regisseur sowas vorwerfen muss, aber vielleicht kann man ihm da vorwerfen, dass es ein bisschen einfach zu schnell ging für den Zuschauer, also oder vielleicht auch für den europäischen Zuschauer.
Weiß nicht, wer weiß. Da ist einfach irgendwas stimmt da nicht ganz. Und ich kann auch nicht sagen, was genau es ist, aber so diese Art, ich meine, gut, gibt es nicht so viel diese Art von Film, aber ein zum Beispiel genialer Film, der genau, auf den genau das zutrifft, ist zum Beispiel Das Leben ist schön. Der ist zur ersten Hälfte eine lustige Komödie, die einfach nur schön ist und dann kommt der größte Abfuck und man will nur noch heulen. Und da funktioniert es schon und hier funktioniert es aber irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich weiß es nicht, was genau es ist, aber irgendwas fehlt.
Interessant ist halt schon diese, womit der Film sich ja schon irgendwie auseinandersetzt, ist ja schon dieses, wie soll ich sagen, Sexualität ist ein Tabuthema auf der einen Seite. Wir haben das ja ziemlich am Anfang, als der Vater die Gräfin da irgendwie schlägt, weil sie irgendwie als Kind halt über das Bild einer Vagina und eines Penises lacht. Und dann halt diese anderen Exzesse. Und ich, wie gesagt, das ist irgendwie sehe ich da eine Menge Loose Ends sozusagen. Mhm. Ich kann die aber nicht verbinden. Das ist mein großes Problem. Und das ist auch mein Hauptding mit diesem Film, dass ich ganz viel gesehen habe. Und das sieht auch alles toll aus. Also es gibt wirklich tolle Szenen, auch konkret diese Szene sozusagen eines, weiß ich nicht, das ist ja quasi wie Pornokino nur in den 30er Jahren. Also diese eine Dame liest halt eben diese Erotikgeschichten vor und im Raum sitzen dann irgendwie 10 Männer im Anzug und hören sich das halt an und explodieren ja förmlich vor Lust, während sie sich das anhören. Das finde ich sind wirklich tolle Szenen gewesen. Dennoch ergibt sich für mich aber kein stimmiges Gesamtbild am Ende dieses Films leider. Das ist mein Hauptproblem.
Ja, man steht am Ende so ein bisschen da und denkt sich, was ist die Moral?
Das stimmt schon, ja. Und vor allem auch, was ist, um jetzt genau die Berechtigung eben dieses Exzesses? Das war, glaube ich, die Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe auch nicht so richtig die Antwort. Trotzdem muss ich sagen, um jetzt vielleicht zur Bewertung mal rüberzugehen, die Reise war es trotzdem wert, muss ich sagen. Auch wenn man am Ende nicht alles verstanden hat. Das kann auch ein kulturelles Ding sein, weiß ich nicht. Muss man da jetzt nicht unbedingt reinlesen. Ich fand ihn dann trotzdem recht gelungen. Es kommt natürlich darauf an, also wie hoch deine Toleranz ist jetzt persönlich eben für Schockszenen und wie viel Bock man vielleicht auch darauf hat, sich sowas anzugucken. Für mich war es dann auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, eigentlich sogar deutlich, aber wie gesagt, manchmal ist ja der Weg ja auch das Ziel und deswegen gebe ich trotzdem, ich finde trotzdem, dass es ein besonderer Film ist, deswegen gebe ich 8 von 10.
Ja, besonderer Film ist es allemal und wir haben, das ist ja bei uns häufig Thema. Wann ist es ein guter Film? Ich hatte nicht so eine gute Zeit, kann ich den trotzdem gut bewerten, fand ich den trotzdem gut und mir muss nicht alles gefallen, aber trotzdem kann etwas sehr gut sein und ich denke, dieser Film ist sehr gut noch ansehenswert. Leute könnten einem vorwerfen, aber nur weil er irgendwie arzi ist und deswegen fühlst du dich jetzt genötigt, das zu sagen. Stimmt, vielleicht sage ich das auch nur deshalb. Ich habe ja aber bereits gesagt, ich kann mir noch nicht so richtig einen Reim drauf machen, aber gerade ihr solltet ihn euch deshalb angucken, um mir vielleicht auch auszuhelfen, weil vielleicht versteht ihr das besser als ich und das ist auf jeden Fall großes Kino, wenn man, also das meint, und das nicht im abgedroschenen Sinne, sondern in, bezogen auf dessen, was man tatsächlich zu sehen bekommt. Und das ist schon besonders, das sticht einfach heraus zwischen dem, was man sich sonst an Kino einfach anschaut. Und deshalb gibt es von mir da auch, an sich muss es 8 von 10 geben, wegen persönlicher Präferenz, aber dann nur 7,5. Aber halt schon ein großer Film, denke ich.
Ja. Es ist ein sehr guter Film, der im Nachhinein nicht so richtig viel Spaß macht. Das ist vielleicht so ein bisschen die Krux, aber das macht den Film nicht schlechter. Und deswegen, gebe ich auch 8 von 10.
Ja.
Alles klar, sehr gut. Dann ist abschließend nur noch zu erwähnen, dass oft sagen wir, dass uns eure Meinung interessieren, ist meistens gelogen. Bei dem Film allerdings stimmt es. Ja, allerdings. Da würde es mich wirklich mal sehr interessieren, wenn ihr The Handmaiden gesehen habt und da vielleicht super geilen Scheiß jetzt noch zuzusagen habt, dann schreibt uns doch unter podcast@drpeng.de. Und damit kommen wir zum letzten Thema und das ist die Serie Tabu.
Und die Zeit läuft. Oh, das weiß ich. Neue Serie. Neues Fernsehprogramm. Was Neues aus dem Mattscheibenmedium von BBC, von einem englischen Fernsehsender, einer britischen Sendeanstalt mit Tom Hardy, mit dem Typen aus Mad Max, also mit Bane aus den Batman-Filmen in der Hauptrolle. Fuck, ich hasse dieses Spiel.
Jawohl, Tabu. Ist eine brandneue britische Dramaserie, ja, und wurde erschaffen von ja Tom Hardy, seinem Vater, Edward Chips Hardy. Was wie geil ist das denn? Also bester Name, ja. Ohne Scheiße. Ich meine, Tom Hardy ist schon mal cool, aber Edward Chips Hardy toppt das Ganze nochmal. Und Steven Knight. Steven Knight kenne ich vor allem von Eastern Promises, Tödliche Versprechen. Großartiger Film, wer den nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken, ganz toll. Und ja, der hat auch noch andere Sachen gemacht, aber das ist egal. Genau, und Tom Hardy hat, glaube ich, die Story dazu geschrieben und dann zusammen eben entwickelt mit Steven Knight. Der hat dann auch, glaube ich, hauptsächlich das Writing übernommen am Ende. Und genau. Ja, wir befinden uns im England, in England 1814. ja, James Delaney, gespielt von Tom Hardy, kommt zurück aus, ja, Afrika. Und ja, sein Vater ist gestorben und er sieht sich konfrontiert mit dem einem Erbschleicher in Form seines Schwagers halbschwesterlicherseits. Und ja, nicht zuletzt der East India Trading Company. Manche kennen sie vielleicht aus Fluch der Karibik. ja, und Delaney's Vater ist eben gestorben. Und ja,
Thomas Hardy
erbt Land in Amerika. Und sein Schwager hatte sich so ein bisschen ausgerechnet, dass er das schon vermacht, dass ihm das vermacht wird und er wird es nun aber nicht. Das ist ihm natürlich ein Dorn im Auge, genauso wie der East India Trading Company, die sich da schon so ein bisschen ein paar Sachen zusammengerechnet hat auf das Land in Amerika. Und ja, ansonsten ist aber auch, wie eigentlich häufig bei Tom Hardy, ich meine, es ist nicht in jedem Film so, aber man hat immer das Gefühl, er ist auf Rache aus, in dem Film ist er es, also diese Serie ist er es auf jeden Fall und ja. Mimt halt so einen ja, kalten, verlorenen ja, Geist, möchte ich was sagen, der so durch das ja sehr matschige London wartet und ja, weiß nicht, ich würde sagen, den Begriff menschliche Wärme höchstens mal aus Versehen aufgeschnappt hat. Und ja, so sehen wir den ekligen Geschäftsmännern der Trading Company so bei Geschäftsgeseier zu. Wir wissen nicht genau, wo seine Schwester steht. Ja, und gucken Tom Hardy zu, wie er viel durch die Gegend läuft. Der Pilot, man sieht mal wieder, einen guten Piloten zu machen, ist eine Meisterschaft. Ich finde, daran scheitert dieser ein bisschen, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ansonsten kann ich nur noch sagen, ich bin Fan von Tom Hardy. Was passiert, wenn man mal Google Tom Hardy eingibt, zumindest bei mir, kommen folgende Ergebnisse. Tom Hardy, danach Tom Hardy Legend und Tom Hardy Warrior. Ich wünsche mir, dass wenn mich jemand googelt, diese Begriffe auch als erstes aufpoppen. Das ist so, da kann und möchte ich meinen Neid nicht verbergen. ja, soweit. Malte, du hast es auch geschaut. Sag mal, sag mal was. Ist es ein Tabu?
Ja, ich sag mal was. Ist es besser als das Spiel? du hast gesagt, du magst Tom Hardy und ich sage, man muss ihn auch mögen, um diese Serie überhaupt gucken zu können, denn die Serie ist zu 100% er. Die Kamera hält eigentlich auch mal wieder nur auf ihn und er ist auch die einzige richtige Hauptperson. Ja, ich habe tatsächlich recht wenig Probleme mit der Serie, aber recht viele mit der allgemeinen Machart, dann muss ich sagen, weil es mir einfach einfach nicht mehr reicht, wenn irgendwie ein hochwertiges Setting gekonnt abgefilmt wird, mit guten Schauspielleistungen irgendwie und dann gibt's halt noch diese ganz tolle, dichte Atmosphäre, die irgendwie düster und mysteriös ist. Keine Ahnung, ich bin einer dieser Leute, mir reicht das bei Serien spezifisch nicht mehr. Bei Filmen okay, aber wenn ich weiß, ich muss 8 Stunden investieren, brauche ich mehr. Und ich sag's nicht zum ersten Mal, ich sag's trotzdem nochmal, Spannung wird für mich nicht dadurch generiert, indem man einfach Sachen absichtlich nicht erklärt. Und muss man irgendwie alles erklären? Natürlich nicht, sonst gibt's ja keinen Grund weiter zu gucken. Aber es geht auch nicht so 100% ohne Substanz, weil es mich dann einfach zu sehr frustriert. Und das war hier so bei dieser Serie, dass ich ein bisschen zu frustriert war beim Gucken. Mal ein Beispiel zum Beispiel. Also Tom Hardy kommt halt nach 10 Jahren zurück nach England, wurde eigentlich für tot gehalten. Und sofort wird dann halt hinter vorgehaltener Hand so über ihn gesprochen. Tom Hardy ist wieder da, krass. Ob die Gerüchte wohl stimmen? Und dann so 3 Szenen später, Tom Hardy, über den habe ich Gerüchte gehört. Und ganz am Ende der Serie dann so, Tom Hardy hat ja echt ganz schön krassen Scheiß gerade abgezogen. Sind die Gerüchte etwa wahr? Also, Alter, Freunde, wenn mir nicht gleich einer irgendwer erzählt, was diese scheiß Gerüchte sind, dann klapp ich echt ab. Also, und so geht es halt die ganze Zeit. So, Tom Hardy, ich hoffe, du behältst unser Geheimnis für dich. Welches scheiß Geheimnis? Sag mir doch das Geheimnis. So, es ist ein bisschen unfundiert. Ich gebe es zu. Aber diese Machart an sich, ich habe da einfach so meine Probleme mit. Ich möchte das nicht alles gefüttert kriegen, aber ich... Es muss diese Mischung sein und man kann das auch besser schaffen.
Das Schöne wäre ja vor allem, wenn einfach solche Geheimnisse von wegen, er hat in Afrika mit den Wilden gelebt, wenn das einfach nicht stimmen würde, so wenn einfach ein Dude wäre, der einfach 20 Jahre lang einfach in der Kneipe gehockt hat und Billard gespielt hat, also das ist einfach mal schön, der hat nichts kann, einfach, ist einfach ein schade. Ja, Tom Hardy muss man sagen, die Serie ist Tom Hardy, so das ist klar, ja. Er hat sie selber geschrieben und das ist auch in Ordnung. Er ist in seine Lieblingsrolle, ich nenne es der muskulöse Sonderling. Er ist nur so ein Raubein, aber vielleicht auch noch eine andere Seite. Bei dem, wo ich sagen muss, bei dem Charakter glaube ich, da gibt es die andere Seite tatsächlich wirklich nicht mehr, der ist innerlich einfach tot. Das ist für mich aber auch so ein bisschen die Frage, inwieweit die Serie da dann auch noch überzeugen kann, weil so ein Charakter halt auch, ja, vielleicht auch ein bisschen zu uninteressant ist. Sollen wir mal schauen. Es steht ihm gut zu Gesicht. Ich wünschte, ich dürfte das auch spielen, muss ich mal ehrlich sagen. Aber ich höre jetzt mal auf mit meinem Man-Crush-Gelaber.
Wenn ich mich kurz einklinken darf.
Ja, bitte.
Was ist denn das Tabu?
Ich denke, das spielt auf mehrere Sachen an. Zum einen wird wohl angedeutet, dass er mit seiner Schwester bzw. Halbschwester wohl ein Love Child mal hatte. Das wäre das eine Tabu. Sicherlich gibt es auch noch andere, die sich dann in späteren Folgen erst dann irgendwie zeigen werden, denke ich. Es gibt jetzt nicht das eine explizite Tabu, Hotte. Die Welt ist nicht so einfach.
Ein Tabu ist, dass er, es gibt ja nur eine Folge bis jetzt, meine ich. Und so wie ich das sehe, dass er sich mit der East India, dieser Name ist so nervig, Ostindien-Handelskompanie anlegt. Und was eben zu der Zeit, frühes 19. Jahrhundert plus minus, was weiß ich, 100 Jahre, halt wirklich eigentlich so ein multinationaler Konzern war, wie wir es eigentlich heute kennen, der schon wahnsinnig mächtig war. Historiker bemängeln, das findet man schnell raus, wenn man nach der Serie googelt, bemängeln, dass das angeblich inaccurate ist. Ich weiß es nicht. Aber darum soll es schon auch gehen, denn weil diese Company wird hier schon dargestellt, wie eben, wie es aus Filmen kennen, wie The International mit Clive Owen, die gehen halt über Leichen, wir haben das Thema Kolonialisierung Afrikas und so weiter, das ist so ein bisschen drin und PTSD, das ist auch drin, darf heutzutage nicht mehr fehlen.
Das Tabu. Was die Serie auch noch aufmacht, ist so eine leicht mystische Ebene. Man sieht halt, wie sich Tom Hardy vielleicht mit Sachen beschäftigt haben, die nicht unbedingt christlich sind, eben als er in Afrika war. Außerdem widersetzt er sich natürlich der Krone eben in Form dieser East India Trading Company. Das ist vielleicht auch ein Tabu. Also es gibt durchaus viele Tabus in dieser Serie. Was ich noch ansprechen muss, wir haben hier natürlich wieder das klassische Pilotfolgenproblem. Ja, das Dilemma. Besondere ist aber hier Dilemma, dass man halt, also der Pilot ist 60 Minuten reine Charaktervorstellungsrunde und reine Themaeinführung, aber am Ende habe ich das Gefühl, ich weiß trotzdem nicht genug. Obwohl sich die Serie halt fast zu 100% eben auf Tom Hardy fokussiert, muss ich sagen, dass ich recht wenig über seine, Motivation vielleicht schon, aber vielleicht seine Hintergründe weiß oder weiß, warum er so ist, wie er ist zum Beispiel. Und es kann sein, dass das schon so eine Art Serie ist, wo man dann tatsächlich noch die zweite und dritte Folge gucken muss, bevor man überhaupt jegliche Empfehlung aussprechen kann. Aber das Ding ist, dass in der ersten Folge schon nichts unbedingt drin ist, was mich die zweite gucken lässt.
Es kann sein, dass die Gerüchte stimmen über die Serie.
Das kann sein. Ja.
Also ich werde der Folge definitiv noch eine Chance geben, der Folge, der Serie.
Ja.
Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass zum Ende der ersten Folge hin irgendwas kommen muss, was mich weiter gucken lassen soll. Und ich finde schon, dass in der vorletzten Szene, das ist einfach die beste Szene. Für mich hätte die erste Folge nur aus diesen 5 Minuten bestehen können, weil die war einfach stark, da konntest du die Luft in Stücke schneiden. Das war schon herrlich. Und das gefällt mir auch mal gut. Es ist schon so ein bisschen wieder das Hell or High Water Thema. Weißt du, der kleine Mann, der das Potenzial hat, sehr gewalttätig zu sein, steht auf gegen die großen Konzerne. Vielleicht gefällt mir das auch einfach gut. Aber weiß ich nicht, ich bin einfach gespannt, weil ich habe so ein bisschen... Nee, Vertrauen habe ich eigentlich überhaupt nicht. Weder in Steve Knight noch in Lamar, ich muss ihm ehrlich sagen. Ich bin einfach mal gespannt, weil der Pilot war so mager eigentlich. Das kann es nicht sein.
Es kann nur besser werden.
Es kann eigentlich nur besser werden, hoffe ich. Und deswegen werde ich noch eine Folge gucken. Ansonsten, es ist auch, ich habe es heute schon mal gesagt, es ist schon ein bisschen schwere Kost, weil es schon, Malte, du hast es gesagt, der Pilot ist, könnte nicht austauschbarer sein eigentlich. Also das Einzige, was hier besonders ist zunächst, ist wirklich das Setting. Ansonsten sagt dir die Serie jetzt nicht aus wirklich einem sehr speziellen Grund, weshalb ich das weitergucken soll.
Okay.
Ja, ich muss auch noch mal sagen, ich bin im Moment einfach nicht so gewillt, so eine Serie zu gucken, wo ich dann doch das Gefühl habe, ich muss mir irgendwie hinterher noch alles zurecht puzzeln und irgendwie, weiß ich nicht, eine Post-Episode-Discussion irgendwo durchlesen im Internet, um überhaupt zu reilen, was hier vor sich ging. Ich finde, es gab da bessere Beispiele in der jungen Vergangenheit, zum Beispiel The Night of oder Fargo. Das sind so zwei gute Beispiele, die halt schon irgendwie auch einen halbwegs intelligenten Zuschauer voraussetzen, aber halt trotzdem die Spannung eher aus Situationen und aus Menschen ziehen und nicht unbedingt aus irgendwie 300 dusseligen Anspielungen. Trotzdem, wie gesagt, kann ich die Serie jetzt auch noch nicht sofort irgendwie so total abschreiben. Dafür weiß ich einfach noch zu wenig
über sie. Es ist übrigens aber auch nochmal, das haben wir nicht erwähnt, es ist eine Miniseries. Das,
stimmt.
Deswegen schon mal großes Plus. Deswegen auch der einzige Grund, weshalb ich mich dazu entscheiden werde, die ein bisschen noch weiter zu gucken. Auch nochmal dazu gesagt für unsere Zuhörer. Ja.
Ja, 8 Folgen Miniseries. Was ist eure Meinung zu Tabu? Reicht euch da die One-Man-Tom-Hardy-Show oder nicht? Schreibt uns auch eine elektronische Nachricht an podcast@drpeng.de. Und dann kommen wir zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst noch popkulturell oder anderweitig interessiert?
Dankeschön, Dankeschön. Das war's mit dem Pancast.
Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl kein richtiges Leben.
Hey, du kleine Frechdachs, na und ab!
Wir haben viel über Movies getalkt, doch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich habe gemerkt, dass herausgefunden vielmehr, dass eine Geschäftsidee, die ich hatte, die gibt es schon. Und zwar in Form von der Browser. Eierlikör mit Fanta. Nein, es ist einfach eine Browser-App, nennt sich Showgoers. Und da kannst das Einzige, was das kann, ist, du kannst mit jemand anders wirklich synchronisiert auf Netflix Sachen gucken. Und ist natürlich perfekt für Fernbeziehungen, wenn man trotzdem Fernsehabend zum Beispiel haben möchte. Einfach mal entspannt Netflix gleichzeitig gucken. War so eine Idee von mir tatsächlich, weil ich denke viel über sowas nach, die perfekte Beziehung. Und gibt's immer halt schon. Wie immer, ich bin nicht schlau genug gewesen. Andere Leute haben es schon längst gemacht vor allem. Und ansonsten, ich habe Senfei gekocht, war lecker. Das sind so meine Highlights.
Ja, Senfei ist toll. So ein bisschen gleichzeitig was gucken. Ansonsten empfiehlt sich die Bundesliga-Konferenz, ne? Die ist immer 15:30 samstags. Kann man auch Fernbeziehungen, wenn man das gleichzeitig gucken will. Nee, ich habe einen YouTube-Channel dabei. Ihr kennt ihn mittlerweile schon. You Suck at Cooking heißt der. Ist ein Typ, der, ja, sagen wir mal, auf eine ganz eigene Art und Weise Rezepte vorstellt. Und auf die verrücktesten Art und Weisen. Ist so ein bisschen... Ja, man merkt ihm so ein bisschen auch seine Depression an und so ein bisschen Welthass. Und er kocht halt und denkt sich dabei immer irgendwelche Sachen aus und einfach, weiß nicht, ob es einem gefällt oder nicht, muss jeder selber wissen, aber alleine, was da an Kreativität drin ist, weil es sind mittlerweile, glaube ich, 54 Folgen und jeder hat irgendeinen anderen bescheuerten Aufhänger, das ist schon relativ genial, auch zumindest mal auf der Ebene. Und ich find's auch einfach hammerwitzig und hab jetzt auch von einem Kumpel gehört, dem ich das auch gezeigt habe, der hat ein Rezept mal nachgekocht und und es hat wohl auch sehr gut geschmeckt. Also anscheinend kann man tatsächlich auch kulinarisch da noch dazu gewinnen. Insofern You Suck at Cooking auf YouTube mal reinschauen.
Hm, cool. Inarisch. Ja. Ich habe nichts.
Wenn man cool schreibt,
das nimmst du zurück.
Ja, okay. Ich habe nichts diese Woche. Es scheint auch bei euch relativ dünn gewesen zu sein. Keine Ahnung. Meistens war ja so Christian der. Der immer so tausend Sachen in der Abschlussrunde
hat. Ja, ich habe nur ein Buch, ich hab ein Buch gelesen und.
Erich
Fromm. Also, er hatte mir vorher noch geschrieben, dass er gerade eh nur am Strand sitzt und sich betrinkt. Vielleicht können wir einfach mal kurz mal anklingeln, gucken, ob er noch was
wie
zu
viele,
sagen hat.
Wie viele Stunden Zeitverschiebung sind denn?
Sechs?
Fünf, sechs. Also, bei ihm ist es jetzt gerade so 5 Uhr morgens,
ja, glaube ich. Ungefähr. Klingeln wir doch einfach mal durch.
Ja, ja, dann ist er auf jeden Fall noch wach. Dann,
vielleicht haben
dann
wir
rufen
Glück.
Wir mal an.
Okay.
So, mal gucken, ob er da ist.
Christian Eichner, hallo, sauerte, grab.
Ah, ich hätte es bedenken können. Hi Christian, hier ist Malte.
Ach so, ja. Malte.
Ja, Malte.
Welcher Malte nochmal?
Wie, welcher Malte? Vom scheiß Pankers, Alter.
Ah, Panker, dieser Podcast, den wir da... Ja, genau. Na klar, ach, hi Malte, na.
Hi Christian.
Was geht? Wie kann ich dir helfen?
Ja, wir sind jetzt fast durch mit dem neuen Pankers, sind gerade bei der Abschlussrunde und dachten uns, du hast vielleicht auch irgendwas Geiles erlebt.
Die Abschlussrunde, aber...
Ja, kennst du doch noch.
Wofür jetzt eine Abschlussrunde? Ich bin ja jetzt gar nicht da, um den Podcast zu moderieren.
Naja, wir machen das natürlich trotzdem weiter, ne?
Ach, ihr macht jetzt trotzdem noch weiter
ja, klar.
Den Podcast, oder was?
Ja, was hast du denn gedacht? Sicher.
Ja. Ja, und wer moderiert das?
Ja, natürlich ich. Wer sonst?
Ach so, wirklich du? Ach so, okay. Alles klar. Nö, klar, ich bin natürlich gerne behilflich bei der Abschlussrunde. Ich rede natürlich immer gerne. Mein Highlight war, ich bin nach Istanbul geflogen und dann über Bahrain nach Thailand. Ich würde mal sagen, dass wir da mal in einem anderen Cast, vielleicht zum Off-Duty oder so, mal drüber reden, über die ganzen Sachen, die passiert sind. Ich kann nur kurz sagen, Istanbul war geil, weil es komplett von Schnee bedeckt war. Witzigerweise hatte ich nur, weil ich ja nach Thailand wollte, relativ sommerliche Klamotten dabei. Also ich hatte meine, so Sommerschuhe und dann so gut so eine Regenjacke und so eine andere Jacke noch. Also es ging, aber ich bin einigermaßen durch Schneechaos geschlittert, habe mir da so Tüten um die Füße gemacht. Und dann die Schuhe angezogen, hat tatsächlich ein bisschen gehalten und war halt witzig, weil schneit ja irgendwie nie in Istanbul, nur wenn ich dann da bin, ich war einfach noch nie da. Dann 15 Stunden in Bahrain Aufenthalt gehabt am Flughafen und nach den drei riesengroßen Kaffees, die ich getrunken habe, war dann euer Cast online, den ich gehört habe, fand ich natürlich auch super, eins meiner Highlights natürlich. Und man muss auch sagen, endlich mal ein geiler Podcast zum Hören, weißt du, wenn man selber nicht dabei ist, dann hört man ihn ja als Hörer, endlich mal ein richtig guter Podcast, da freue ich mich jetzt immer drauf. Und dann jetzt in Thailand, aber dazu dann wann anders mehr. Ich habe tatsächlich ein paar popkulturelle Highlights. Einmal habe ich ein Buch gelesen, denn es ist ja so, wer reist, hat viel Zeit, sitzt viel rum. Wer alleine reist, ist viel alleine und hat dann Zeit zum Lesen. Sitzt in irgendwelchen Restaurants oder Bars. Und ich habe gelesen The Razor's Edge von William Somerset Maugham. Vielleicht der Schriftsteller mit einem der coolsten Namen. Es geht so ein bisschen um so eine Upper Class Society in Paris nach dem Ersten Weltkrieg. Und Morn tritt selber auch in diesem Buch auf. Er schreibt es quasi wirklich aus seiner eigenen Sicht. Hat diese Person wahrscheinlich alle mal gekannt, hat dann aber andere Namen verwandt. Und es geht um einmal so ein Elliot, das ist so ein High Society Typ, der wirklich nur für die High Society lebt. Dann um Isabel, die so eine gute Ehefrau sein will eigentlich. Und dann Larry. Und Larry will nichts anderes machen als sich. Daher kommt es wahrscheinlich, einen Larry zu machen. Denn er war Fliegerpilot, fängt dann aber an, kriegt so eine Rente und macht dann einfach gar nichts. Und eigentlich ist er mit dieser Isabel zusammen und die wollen heiraten und so weiter. Und er sagt aber, nö, er widmet sich jetzt der Philosophie. Und es ist ziemlich cool, wenn man ertragen kann, dass da eben diese Upper-Class-Gesellschaft die ganze Zeit beschrieben wird. Also es hat schon Sinn, dass die da drin ist und dieser Charakter des Elliots, der sich nur da bewegt, das ist schon interessant und cool, mag den dann auch immer mehr, aber das nervt so ein bisschen. Aber es ist trotzdem ganz geil, dann immer wieder, wie Morm das schafft, diesen Larry immer nur so am Rand auftreten zu lassen und man denkt die ganze Zeit, fuck, ich will einfach mehr wissen, was dieser super intelligente Larry macht und das war ganz cool. William Somerset Maugham, The Razor's Edge, ist ja auch so ein Literaturklassiker. Dann habe ich die Dokumentation Jiro Dreams of Sushi gesehen. Die ist relativ bekannt, so in Indie-Kreisen oder in so Filmkreisen, so eine bekannte Doku. Ein paar Jahre alt mittlerweile, geht um den japanischen Sushi-Koch Jiro, der und in der U-Bahn von Tokio so ein Sushi-Restaurant hat, aber nicht irgendeins, sondern eins, das drei Michelin-Sterne bekommen hat. Und da ist so cool dran zu sehen, dass dieser Typ sagt halt quasi, okay, wenn du eine Leidenschaft im Leben hast, dann musst du die ausführen und immer besser werden und das für immer machen. Und er macht das halt irgendwie, ist 85 Jahre alt. Eigentlich soll sein Sohn den Laden übernehmen, aber der ist jetzt auch schon 50, wartet eigentlich immer noch darauf, dass sein Vater abdankt. Und du siehst diese verrückten Japaner, die wirklich versuchen, das beste Sushi der Welt zu machen. Dann so, ja, und unseren Thunfisch holen wir vom krassesten Thunfischtypen und den Reis kriegt er von so einem bestimmten Reishändler und dabei aber mit so mit Stein an der Mine legt er den Leuten da ihren komisches sowieso Maki auf den Teller, was sie dann essen. Und das ist geil zu sehen, weil einerseits diese Familie eigentlich so im Arsch ist und so gefühlskalt, aber andererseits eben Leute hier nach der Perfektion streben. Also kann ich wirklich empfehlen, sich das mal anzugucken, Jiro Dreams of Sushi. Am besten vielleicht einen Filmabend machen und wenn der Film anfängt, Sushi bestellen, dann während man das guckt, kriegt man mega Appetit. Und dann habe ich mir angeschaut Nausicaä of the Valley of the Wind. Das ist ein Studio Ghibli-Film, der einer der ersten, den die, glaube ich, gemacht haben. Und ich bin ein riesiger Prinzessin Mononoke-Fan. Und Nausicaä ist sehr ähnlich, ist im Stil aber eher so, ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, an diese Dokumentation, die wir besprochen haben in unserem ersten Podcast, ja, Jodorowskis Dune. Und da geht es ja auch um diesen Möbius-Typ. Ihr wisst bestimmt noch, der malt diese Flugsaurier, die über so Wüstenlandschaften gleiten. Und genauso ist es, ist der Stil auch in Nausicaä of the Valley of the Wind. Und ich würde sagen, der ist fast besser als Prinzessin Mononoke, ist aber sehr ähnlich wie Prinzessin Mononoke. Es geht um ähnliche Konflikte und es geht auch um so eine Hauptperson, die in dieser Vermittlerrolle ist zwischen Mensch und Natur. Und das ist auch ein ziemlich cooler Film. Genau, so, ich hänge hier viel am Strand rum, muss aber auch ein bisschen sparen, also ich lebe nicht in Saus und Braus, aber immerhin nicht wie ihr im Schneesturm, denn hier ist es richtig warm und geil, aber es soll ein großer Sturm jetzt kommen in der nächsten Woche, ich bin mal gespannt, aber ja, mehr dazu zu meinem Leben hier gibt es dann wahrscheinlich irgendwann in einem Off-Duty und dann euch noch viel Spaß ja mit dieser Produktion von diesem Podcast, den ihr da scheinbar jetzt auch noch ohne mich macht.
Ja, danke Christian, faszinierend wie immer.
Ja, genau, ja, gut, dass du es sagst.
Ja. Und jetzt geh weiter saufen, du Spinner.
Ja, okay, tschüss.
Ja, gut, das war's von Christian. Scheint ja genauso langweilig zu sein wie hier.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Also ja. Wenn ich in Thailand wäre, würde ich mir nicht so einen Scheiß reinziehen, aber gut. Also
er flüchtet, das Ding ist, er denkt, er flüchtet sich aus Deutschland, aber er flüchtet eigentlich vor sich selbst. Und ja. Jetzt ist er selber aber auch in Thailand. Insofern hat das wohl nicht geklappt.
Naja. You can't run from yourself, Christian.
Nein. Tiefgründige Worte zum Abschluss. Ja, das war's von uns diese Woche. Wir hören uns wieder im Packers 135. Die Themen stehen noch nicht fest, aber wir machen uns Gedanken und ihr könnt sicher sein, wir werden wieder mindestens zwei Filme für euch am Start haben. So, wir sind auf Facebook, facebook.com/derpencast. Außerdem auf Twitter @derpencast. Wir haben E-Mail, habe ich ja schon 3-4 Mal angekündigt, podcast@drpenk.de. Und wir sind auch auf Patreon vertreten unter patreon.com/derpencast. Wenn ihr also Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann macht es doch auf einem dieser eben genannten Kanäle. Wir freuen uns und wir lesen und diskutieren eure Meinung auch gerne im Cast. Das war von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Tschüss.